Freunde, ich grüße euch. Wir sind wieder zurück. Heiß ersehnt. Wir haben eine Umfrage gemacht. Lange habt ihr uns nicht gesehen im Aktienpunkt Podcast. Wir freuen uns beide, dass es wieder losgeht. Erstmal werden wir kurz, ich will mal ganz kurz erklären, warum denn so lange Pause war. Ihr habt ja gedacht, Alex und ich, wir haben uns gefetzt, zerstritten, weil Alex Paddle spielt und ich Tennis. Können die nicht miteinander, ja. Aber ganz anders natürlich, ja. Ja, ihr könnt beruhigt sein, wir verstehen uns tipptopp. Es war einfach so, dass ich unheimlich viel zu tun hatte und den Alex gebeten habe, dass wir mal Pause machen müssen, dass es nicht anders geht. Natürlich wollen wir das gerne weiterführen und werden auch jetzt schauen, dass wir vielleicht, wir haben es ja vorher einmal die Woche ein Video hochgeladen, vielleicht werden wir jetzt erstmal anfangen und werden das ein bisschen weniger machen, aber vielleicht schaffen wir es einmal im Monat mindestens, vielleicht auch manchmal öfter. Wir werden es sehen, aber es wird was von uns kommen auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf, wir haben auch Bock drauf. Wir wissen, dass sich einige von euch auch drauf freuen und heute haben wir ein bisschen was vorbereitet und wollen euch so ein bisschen mal abholen, wie es bei uns aktuell aussieht. Und da wird der Alex jetzt mal was zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge vom Aktienpunkt-Podcast. Also nicht nur die, die uns nicht gesehen haben, auch die, die uns nicht gehört haben. Herzlich willkommen. Wir werden, wie Mike ja auch schon sagt, jetzt nicht gleich regelmäßig wieder wöchentlich starten. Ich bin dann sicherlich flexibler als der Mike. Aber vielleicht ein, zwei Mal im Monat und dann können wir das auch je nach Zeit einfach mal ein bisschen ausbauen. Das sollte nicht das Problem sein. Ich glaube, das Thema wäre eher, dass wir Themenvorschläge brauchen, also schreibt uns gerne über alle Kanäle, wenn ihr sagt, könnt ihr mal darüber sprechen und je besser die Themen sind und wir dann heiß dafür sind, dann werden wir einfach mal schnell spontan online gehen und das Format ist ja eher ein kurzes Format, so 20, 30 Minuten, ein Thema und dann habt ihr auch wieder genug. Ich glaube, das können wir auch beibehalten und ja, wir starten einfach mal, wir haben ja schon Ende August oder wir sind ja schon mitten im September, wir haben uns ja in diesem Jahr, glaube ich, noch gar nicht gehört. Sondern, ja, wie lief's denn im Depot? Willst du mal anfangen, Mike?
Ja, ich würde einfach mal die Aktien, die bei mir year-to-date, also welche Aktien sich year-to-date am besten bewegt haben, mal kurz darstellen und da mal kurz drüber reden. Erstmal, was deutlich hervorsticht, sind zwei oder drei Aktien eigentlich. Aktie Nummer eins, was ein bisschen verwunderlich für viele ist Monster Beverage. Eigentlich war das sogar, die sind jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Eigentlich standen die sogar noch besser da. Aber für mich auch ein Unternehmen, was halt wirklich einen starken Brand hat. Jahrelang, also wirklich einige Jahre, lief das relativ seitwärts. Am Anfang ging es dann mal ordentlich nach oben, als ich sie gekauft habe. Ich glaube, 2020, 2021 bin ich, glaube ich, mehrfach eingestiegen, habe mehrfach nachgekauft. Die sind sehr, sehr gut gelaufen und in der Tat ist es keine Dividendenaktie, was relativ selten für mich ist, aber eine Aktie, wo ich sage, ist für mich ein Top-Unternehmen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man die jetzt kaufen soll. Die ist bei mir mit 16% gelaufen jetzt in diesem Jahr und ich habe ja auch einige Aktien dabei, die noch wirklich kommen, also wo meiner Meinung nach noch viel, viel Aufholpotenzial ist. Die nächste Aktie ist Bristol-Myers Squibb, ja, im Bereich Gesundheit, Pharma. Da haben wir natürlich gesehen, Patente laufen aus und so weiter. Da waren sehr viele sehr, sehr skeptisch, plus 25% year to date. Die sind wirklich auch gut gelaufen. Was gar nicht so schlecht war eigentlich, ist sogar Realty Income gewesen im Portfolio bei mir, auch mit 9%. Ist jetzt gar nicht so schlecht, aber da ist für mich immer noch sehr viel Aufholpotenzial und die hinken noch ordentlich zurück. Und dann wären wir in der Tat bei der Allianz bei mir, plus 15-16% auch. Und wir haben noch die ein oder andere, die ich dann verkauft habe mittlerweile. Das war eine Apple mit 20%, die mir zu teuer war, einfach die ich abgestoßen habe. Und das sind aktuell so bei mir die Aktien, die am besten gelaufen sind in diesem Fall. Noch andere, die auch gut gelaufen sind, aber das sind die, wo es am besten nach vorne ging. Eigentlich habe ich sogar mehr erwartet bei einer Alphabet, wenn ich mir das anschaue, year-to-date, also habe ich zumindest gedacht, aber year-to-date war es gar nicht so extrem. Das ist jetzt schon, wenn ich bei Alphabet reingehe und mir das anschaue, auf beispielsweise Einjahresfrist oder auf ein Jahr gesehen, da wären es dann 64% gewesen. Also das ist jetzt, was ich gerade angesprochen habe, nur seit Anfang des Jahres. Und da sind natürlich auch beispielsweise, wenn man auf Einjahresfrist sieht, ist eine Monster Beverage noch besser und eine Bristol Myers noch besser. Die sind dann mit 44% und 47%, also Monster mit 44, Bristol Myers mit 47% gelaufen. Und wenn man im Vergleich dazu dann den MSCI World sieht, der ist da in der Zeit nur 22% gelaufen. Ja. Und das ist schon wirklich interessant. Und die Allianz beispielsweise, 27% Alphabet, habe ich ja schon gesagt, im Portfolio auf Einjahreszeitraum, also quasi heute, also von letztes Jahr September, bei einer Alphabet waren es da 65%. Und da gibt es auch noch andere, die dann da gut gelaufen sind. Aber Anfang des Jahres durchschnittlich, also ganz gut, ich bin happy damit, aber seit einem Jahr, also letztes Jahr September, das war wirklich dann schon auch massive Performance zum Teil. Welche waren denn bei dir am besten?
Also das aktuelle Jahresergebnis habe ich gestern fertig gemacht. Das wird jetzt veröffentlicht in meinem Newsletter am kommenden Wochenende. Da liege ich jetzt bei knapp 25% auf Jahressicht. Da war ich jetzt selber ein bisschen überrascht, weil alleine im August kam jetzt da über 9% dazu. Vorher war ich auch bloß bei 15 und. Da war ich noch so ungefähr mit ein paar Benchmark-Werten so auf gleicher Höhe, aber jetzt gab es ja die Outperformance. Ich würde sagen, mein Jahr war getrieben durch Rohstoffaktien. Also in den Top 3 sehe ich da zum Beispiel, nicht Top 3, in den besten Werten hier, Archer Daniels, Midland, Agrarkonzern, BHP, Rio Tinto. Die Ölwerte allesamt natürlich durch den Konflikt, da habe ich auch nicht mehr so viele. Ölwerte habe ich durchaus verkauft. Ich habe, glaub ich, noch einen Wert müsste ich noch haben. Exxon habe ich noch im Depot, die anderen habe ich alle verkauft. Da waren teilweise die Bewertungen auf 10-Jahres-Hoch. Ich gehe mal davon aus, dass der Konflikt irgendwann auch wieder erledigt wird und diese Sonderkonjunktur dann natürlich auch wieder zurückgefahren wird. Dann kann ich mich auch wieder mit neuen Werten im Ölbereich eindecken. Was jetzt in den letzten Monaten besonders lief, waren die Edelmetalle. Die haben natürlich extrem hoch gedrückt. Ich glaube, die haben teilweise hohe zweistellige Prozente in wenigen Wochen gemacht, nachdem sie das ganze erste Halbjahr nur konsolidiert haben nach dem extrem starken Jahreswechsel. Wissen wir ja, Gold war ja irgendwo bei über $5,600. Die haben jetzt im Moment wieder etwas Hochkonjunktur und in diesem Dip, wo in dieser Konsolidierung habe ich ja mein Portfolio auch im Rohstoffbereich wieder ausgebaut. Ansonsten habe ich mich in diesem Jahr so mehr um Bereinigung, also Verkäufe und Aktien, die teuer waren, habe ich verkauft, Ölwerte verkauft, habe also eine überdurchschnittlich hohe Liquidität. Weiß nicht, irgendwie fühle ich mich momentan gut. Der Markt ist nicht wirklich in der Breite günstig. Es gibt noch bestimmte Branchen, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Ich habe auch einen Wert mitgebracht, den ich günstig sehe. Ansonsten meinen Top-Wert sehe ich gerade selber zum ersten Mal in diesem Jahr mit fast 70% ohne Dividende, ist Target. Also da bin ich ja selber überrascht. Auch ein Wert, den ich gekauft habe im Tief. Lyondell-Basell, der zweite, auch mit 55%, auch aufgestockt mehrmals. Die sind auch sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Ja, und dann kommen halt die genannten Rohstoffwerte, Exxon, BHP, Archer Daniels. Und dann auch schon einer hier mit 35%, GM Smucker. Das ist zum Beispiel einer der einzigen Lebensmittelwerte neben Magnum. Die hatten wir auch vorgestellt, die dann durchaus gut gelaufen sind bis jetzt. Aber mich wundert es nicht, dass praktisch viele Werte in der Liste sind, die ich in den letzten 12 bis 24 Monaten mit bei mir halt einem Kaufsignal gekauft habe. Ist halt so, in einer Phase, in der Unternehmen unterbewertet sind, sammelt man sie ein. Aber die Erträge oder die Performance macht man eben zu einem späteren Zeitpunkt. Und so kommt jetzt der eine oder andere mal ins Ziel. Und da freue ich mich natürlich. Weiß jetzt gar nicht, bei Target steht ja irgendwo, wann ich die gekauft habe. Sehe ich jetzt hier nicht. Aber gut, 68% werden schon keine 10 Jahre sein, vielleicht 3 Jahre, 2 Jahre. Das ist ein super, super Ergebnis. Ja, und die 25% auf Jahressicht, das ist praktisch das Ergebnis, was ich im letzten Jahr komplett erzielt habe. 2 Jahre hintereinander, 25%. Wenn wir noch ein drittes schaffen, dann habe ich praktisch mein Kapital fast verdoppelt in 3 Jahren. Also weit sind wir noch nicht, aber dafür fehlt doch der Abschluss dieses Jahres. Und im nächsten Jahr müssen wir auch nochmal schauen. Aber mein Ziel oder mein Wunsch ist es eigentlich, oder anhand meiner bisherigen Performance kann ich so sagen, so 4 bis 5 Jahre, sagen wir mal 4 bis 5 Jahre im Schnitt, hat es bisher immer funktioniert, dass ich mein Kapital verdoppeln konnte anhand der Performance. Ja, wenn es mal 6 Jahre dauert, glaube ich, ist das auch nicht so schlimm.
Ja, man kann ja das relativ einfach berechnen, wenn ich jetzt die gehe auf, also die Rule of 72, ja, und rechne quasi die 72 durch die Prozentzahl, die ich gerne als Performance hätte und gehe auf 14% pro Jahr, dann sind wir bei 5,1% in etwa. Und das heißt, alle 5 Jahre verdoppelt man quasi sein Geld. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es gibt dann Jahre, da ist man mal bei 6 oder bei 7. Und dann gibt es aber auch Jahre, da ist man plötzlich bei 4 oder sogar noch schneller. Ich habe jetzt in der Tat meine Gesamtperformance fürs Portfolio. Ich stelle das gerade alles um, möchte auch wieder das öffentliche Portfolio zeigen und darstellen, ziehe das gerade aber auf andere Broker, muss das dann wieder connecten mit einer Tracking-Software. Da arbeite ich gerade dran. Deswegen kann ich jetzt aktuell zu dieser Gesamtperformance nichts sagen, wie das insgesamt aussieht gerade. Aber in der Regel lag das in letzter Zeit immer bei 13% pro Jahr, ja, insgesamt. Aber ich kann ich jetzt so genau nicht
im
sagen.
Schnitt.
Ja, im Schnitt. 13% pro Jahr im Schnitt, seitdem das Portfolio läuft. Und da sind natürlich aber auch jetzt so ein paar Positionen mit dem Portfolio, die das Ganze auch runterziehen. Das heißt, wenn du so bei um die 13% liegst im Durchschnitt, dann hast du, wenn wir, was wir gekauft haben, eine Zoetis, eine Novo Nordisk zum Beispiel, auch eine PepsiCo, die ich gekauft habe, die jetzt noch nicht so extrem gut gelaufen sind, die aber noch Potenzial haben, einfach wirklich zu kommen oder auch andere. Und wie du schon gesagt hast, man kauft die meisten haben dann keine Geduld, auch nachzukaufen, zu warten und in, sagen wir mal, 1, 2 Jahren, vielleicht auch mal 3 Jahren, auf einmal kommen dann mehrere positive Nachrichten und dann ziehen die an. Und dann sagen die meisten, jetzt sollte ich vielleicht mal kaufen. Und dann ist der Zug halt abgefahren bei den meisten schon. Und die meisten haben halt diese Geduld nicht. Und da kann man vielleicht im Sinne auch mal reingehen. Ich habe mal 3 Aktien mitgebracht, die ich gerne weiter aufstocken möchte und auch weiter aufgestockt habe, über die man vielleicht mal kurz sprechen kann. Novo Nordisk ist für mich immer noch ein großes Thema. Die sind immer, ich weiß nicht, wie du dazu stehst oder ob du diese nochmal angeschaut hast, aber das ist für mich beispielsweise genau dieses Thema. Die Menschen, die Leute haben keine Geduld, da mit dabei zu bleiben. Wir waren da wirklich bei dänischen Kronen ja bei 200, ich glaube 231, 230. Jetzt sind wir bei knapp 300, würde ich sagen. Und wenn man einfach nur mal geht nach der Erwartung, was die Analysten sagen und das dann wirklich als konservativ betrachtet, ja, dann sind wir da bei einer Performance, ich habe mir das jetzt hier nochmal angeschaut, die das Ganze alles überschatten würde. Das ist natürlich eine Erwartung, wo man nicht sagen kann, das wird 100% passieren, aber wenn man nur grob danach geht, nur grob, ich kann es jetzt mal ganz kurz sagen, dann werden wir die Analysten, wenn man das alles übereinander legt, auf die kommenden 3 Jahre erwarten, dass man so in etwa bei 590 bis 600 dänischen Kronen liegt. Und wenn man jetzt kaufen würde, noch nicht mal zu dem Tiefpunkt, den wir gesehen haben, wären das eine potenzielle Rendite von 26% pro Jahr, also 25-26% pro Jahr. Wenn man das jetzt mal konservativer dann einfach betrachtet und geht dann ein bisschen weiter runter, dann sind wir auch schon bei sehr schlechten Szenarios, bei einer Performance, die mindestens 2-stellig pro Jahr ist. Wenn natürlich eintrifft, was die Analysten sagen oder es nur annähernd in diese Richtung geht, ja, der Punkt ist, wir haben so viel Negativität in dieser Aktie drin, es passiert aber auch einiges mit dem oralen Wegovy, zum Beispiel quasi der China-Pille, ja. In den USA gibt es da schon viele Verschreibungen, da hat man jetzt die Prüfung angenommen in China und man merkt, dass sich große Analystenhäuser da wirklich auch uneinig sind. Ja, einige sagen, zum Beispiel JP Morgan hat das Kursziel erhöht, Deutsche Bank sagt sell. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass man darauf hören sollte, aber also was die sagen. Aber wir haben natürlich gesehen, dass hier oft Gewinnabstufungen beziehungsweise Veränderungen der Erwartung, der Prognose kam. Da ist so viel Negativität drin. Wenn da mal mehrere Quartale oder grundsätzlich einfach mal mehrere positive Nachrichten kommen, dann wird so eine Aktie nach oben drücken, weil das Unternehmen ist ja nicht weg. Schaue ich mir an, wie eine Eli Lilly zum Beispiel dargestellt ist, wie es da aussieht, wenn man die jetzt kaufen würde, die ist so extrem überbewertet, meiner Meinung nach, da würde man negative Renditen machen. Das ist für mich jetzt schon mal eine Aktie, die ich mir weiterhin anschaue und auch stückweise aufgestockt habe. Als nächstes habe ich auch eine PepsiCo weiterhin im Blick, die sich im Free Cashflow, was jetzt die Ausschüttungsquote angeht, verbessert hat, die marketingtechnisch wirklich sehr stark arbeiten an der Marge, an den Produkten, die sie rausbringen. die leiden alle auch unter diesem GLP-1-Ding, ja, weil die Menschen wollen sich gesünder ernähren. Das ist eine Schwierigkeit. Und das ist für mich beispielsweise auch eine Aktie, die gerade sehr interessant ist. Und da habe ich mir auch mal, also das heißt jetzt nicht, dass ihr die Aktien kaufen müsst. Ja, ihr müsst schon selbst auch bewerten können und euch das anschauen. Aber da habe ich mir auch mal einfach den Durchschnitt angeschaut, wenn man nur nach dem Durchschnitt geht, wenn man jetzt kaufen würde, was Analysten sagen oder Vorhersagen und diese Vorhersagen übereinander legt, dann wären wir bei einer Prozentzahl von 13% pro Jahr bis Ende 29 auf die kommenden 3 Jahre. Und dann mache ich immer ein Worst-Case-Szenario draus und setze das Kursziel deutlich runter und schaue dann in einem Worst-Case-Szenario, dass ich mindestens bei knapp 10% Rendite bin, wenn es nicht so läuft, wie es erwartet wird. Und damit fahre ich wirklich relativ gut. Und wenn diese Worst-Case-Szenario-Rendite nicht bei zweistellig ist, was sie hier ist, die ist, glaube ich, bei 9,9% dann gewesen, dann ist das für mich ein spannendes Ding. Also wenn sie nicht dabei ist, dann lasse ich das. Dann sage ich gerade, das macht ja keinen Sinn, dann kann ich mir einen ETF kaufen und brauche es auch gar nicht probieren. Aber uns muss halt schon im Klaren sein, dass wenn man solche Aktien kauft, da gerade ein negatives Sentiment ist, dass es auch mal sein kann, dass man mit diesen Aktien dann den ETF mal 2-3 Jahre underperformt oder einen Markt, ja. Und dann kommt irgendwann der Schlag und drückt die Aktien nach oben und dann sagen alle, oh, hätte ich doch mal, soll ich vielleicht jetzt kaufen? Ich merke das nämlich immer an meinen Umfragen, die ich mache. Dann kommen die Leute immer, wenn plötzlich Novo Nordisk steigt oder, weiß ich nicht, eine Monster Beverage plötzlich durch die Decke geht oder irgendwelche anderen Aktien, PepsiCo vielleicht dann sagen sie, sollte ich jetzt kaufen? Und dabei haben wir wochenlang vorher, hatten wir ja auch schon im Podcast hier drüber geredet, wollte keiner kaufen. Das kann ich mich noch bei Nestle dran erinnern. Und hat halt auch keiner gekauft. Genauso ist es auch mit dem Verkauf. Wenn es dann mal gestiegen ist, verkauft dann halt auch keiner. Wenn wir sagen, es ist vielleicht zu teuer. Aber ihr müsst es selbst bewerten können. Aber ihr braucht natürlich auch Geduld. Ja, die beiden Aktien finde ich jetzt beispielsweise interessant. Ich habe noch eine dritte. Wenn es passt, kann ich die auch noch erwähnen. Aber die sind für mich gerade spannend. Sonst ist auch gar nicht so einfach. Im Bereich Software war es ganz interessant. Aber auch, es ist gar nicht so einfach zu beurteilen im Bereich Software. Aber Alex, vielleicht kannst du mal mitteilen, welche du gerade irgendwie spannend findest oder die angeschaut hast.
Also in der Tat, Software und Chip und der ganze Kram, da war ich in diesem Jahr auch eher auf der Verkäuferseite. Ich habe auch einige verkauft. Was hatte ich denn? Texas Instrument, Qualcomm habe ich halbiert, Cisco, IBM habe ich noch behalten. Also da habe ich auch aufgeräumt, genau wie bei Öl. Für mich ist der Markt, wenn wir meine Ampelphase uns anschauen, dann sind wir bei Gelb. Gelb heißt erstmal, ja, ist nicht günstig und nicht teuer, wobei das ja das Gesamtbild ist, aber natürlich findet man einzelne Unternehmen, die günstiger sind oder auch Branchen. Für mich ist eine Branche, wie so ein Leuchtturm steht die dort, das ist die Lebensmittelbranche, die durch die Bank weg, da gibt es nicht ein einziges teures Unternehmen, was wir mit einem Verkaufssignal haben, sondern ich glaube, über 80% der Unternehmen, die wir beobachten beim Dividendenalarm, die haben ein Kaufsignal. Die kann man sich angucken und wenn man dann sich die Unternehmen anschaut, dann sieht man, ja, wie man, wenn man bei Lebensmitteln sind, ist nicht alles gleich Fisch oder Fleisch, ja. So, sondern wir drücken Schulden, hier gibt es kein Wachstum, hier gibt es alte Produkte, du hast ja gerade gesagt, es gibt ja in Zukunft, was weiß ich, alles was mit Proteinen mit abnehmen. Das muss natürlich auch in den Produkten irgendwo wiederkehren, damit die den Joghurt kaufen oder die Kekse, die dann doch zum Abnehmen helfen oder was auch immer. Das muss alles irgendwie so ein bisschen transformiert werden. Wenn man sich dann die verschiedenen Unternehmen anguckt, dann findet man Unternehmen wie B&G Foods oder ConAgra. Das sind Aktien, die mir oft geschrieben werden. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute auf diese Aktien aufmerksam werden, weil sie eine hohe Dividendenrendite haben. Und wenn man sich genauer anschaut, dann denke ich mir bei B&G, wenn man sich das anschaut zum Beispiel, die haben eine Verschuldung, wo ich gar nicht weiß, wie soll denn die Verschuldung mal sinnvoll abgetragen werden. Verkaufen dann auch irgendwelche Segmente, weil sie sagen, okay, das hat noch, ich habe jetzt keine genauen Sachen, was sie da verkauft haben, aber sie verkaufen praktisch irgendein Segment, weil sie sagen, dafür kriegen wir noch Geld, aber mit dem verdienen sie halt auch kein Geld mehr. Also es ist schwierig, wenn man das Tafelsilber verkauft, dann von dieser Schuldenlast runterzukommen. Bei ConAgra war es ähnlich, da ging es um die Dividendenkürzung, haben sie dann auch gemacht, ich glaube 50% oder 40% haben sie gekürzt. Das zeigt so die Qualität im Lebensmittelsektor. Und ein Wert, den ich mitgebracht habe, der ist, wenn ich mir alle meine Depotwerte anschaue, aus diesem Segment Getränke und Lebensmittel mit einer der Top 3, die eigentlich ganz gut dastehen, die jetzt vielleicht wie alle anderen kein Wachstum haben, aber auch keinen großen Wegbruch von Umsatz. Also die machen kontinuierlich ihre 12 Milliarden Umsatz plus minus immer ein bisschen Gewinn und Free Cashflow sollen jetzt auch wieder steigen. Neuer CEO ist gekommen. Dividende seit über 60 Jahren angehoben jedes Jahr. Das ist natürlich ein starker Qualitätsfaktor. Und mit der Payout-Ratio von 80% sollte das auch weiterhin solide möglich sein. Dividende auf dem Free Cashflow sieht sogar noch besser aus. Und im nächsten Jahr wird es bereits wieder bessere Zahlen erwartet. Das heißt, diese Quote geht dann auch wieder runter und gibt dann mehr Luft zum Atmen. Also da besteht kein Risiko, meiner Meinung nach, dass die Dividende gekürzt wird. Und das Unternehmen heißt Hormel Foods. Man kann sich das mal anschauen. Die haben auch mit einem der geringsten Verschuldungsgrade, wie sagt man, im Vergleich zu anderen. Das ist alles nicht sonderlich hoch. Das kann man alles ganz normal mit Transformationen, mit Veränderungen im Unternehmen alles handeln. Man kann auch investieren, das ist wichtig. Und die haben sogar, du hattest es ja gerade angesprochen, von den Analysten, vom Konsens, ein Wachstum von 25-30%, wenn man mit Dividende mit einrechnet auf Jahressicht. Für mich ist das schon 30% auf Jahressicht, ist das schon ausreichend, dass ich der Aktie 2 Jahre Zeit geben kann. So rechne ich immer so. Ne, du hast ja auch gesagt, im Durchschnitt machst du so 13, ich mache auch so 14% im Schnitt, wenn man den Zins, den internen Zins nimmt. Also wenn die Aktie 15 oder 13, 14% pro Jahr schafft, dann sind 30% ausreichend, dass ich der Aktie 2 Jahre Zeit geben kann. Und vielleicht steht sie dann im dritten Jahr irgendwo bei 50% plus. So viel Zeit können wir der Aktie geben. Und auch die Bewertung, wenn man sich die anschaut, beim KGV sieht man sie jetzt vielleicht nicht so. Da müsste man mal das bereinigte KGV nehmen oder die Erwartungen des Unternehmens. Und beim Gewinn, dann kommt man auf einen KGV auch auf Mehrjahres- oder Vierjahressicht, also wenn nicht sogar die letzten 10 oder 20 Jahre. Und so sehen alle Bewertungskennzahlen bei Hormel Foods aus, dass sie praktisch auf lange Sicht am unteren Bereich der Bewertung sind. Wir werden das Tief nicht finden oder treffen, deswegen versuche ich mir immer so eine gewisse Range zu suchen. Wir haben jetzt, ich habe hier den Chart hier, wir waren jetzt in den letzten Monaten mehrmals an die $20 gelaufen, 22, $20. Da stehen wir jetzt zum dritten Mal. Also ich finde, wenn wir uns in diesem Bereich einfach irgendwo jetzt so eine Art Bodenbildung die Aktie sich kümmert, dann ist das für mich absolut gute Einstiegsoption. Ich habe die auch schon, wie gesagt, 2-mal aufgestockt und das ist ein Unternehmen, was ich empfehlen kann. Gegessen und getrunken wird immer, sagt man so schön. Aber hier, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, wie gesagt, man kann sich B&G und auch Conagra oder auch General Mills mal angucken. Die haben da ganz andere Probleme mit höheren Schulden und die sind da nicht so flexibel, auch mit rückläufigen Umsätzen. Das sieht hier eigentlich, wie ich finde, bei Hormel Foods gut aus. Und so wird man auch innerhalb der Branche, die eigentlich komplett unterbewertet ist, leider gute und schlechte Werte finden. Aber hier ist jetzt mal einer, den ich mitgebracht habe, wo man durchaus das positiv sehen kann.
Ja, wenn man reingeht, ich habe gerade mal geschaut, wenn ich reingehe und schaue mir das bereinigte KGV an von Hormel Foods, dann sind wir da bei 15,5, historisch bei 23 und das bilanzierte KGV wären 35,5. Ja, das heißt, da ist das
eben, auf ja,
genau. Der Ebene deutlich besser und man ist eigentlich, ob man sich den Cashflow, Gewinne, was man auch immer anschaut, ist man deutlich günstiger. Es soll so ein bisschen, das ist, wenn man sich das anschaut, die Vorhersagen, dass nochmal im Cashflow ein Dip geben soll in 26, dass dann vielleicht nur noch die Dividende gerade so abgedeckt ist, aber dann soll der Cashflow, also Free Cashflow, wieder immens nach oben steigen, erwartet man in 27. Und dann, ich gehe davon aus, dass man da kein Problem hat. Also das ist das Letzte, was man
machen. Wir waren im letzten Jahr schon über 100% und Hormel wird sicherlich jetzt nicht die 60-jährige Performance herschenken. Okay. Der neue CEO, der Interims-CEO ist auch schon da. Der wird sicherlich nochmal aufräumen und irgendwas machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er da in die Dividende geht, sondern er wird bilanztechnisch irgendwelche anderen Sachen machen, wo man eben sagt, wenn er neu ist, wird er da den Besen kehren. Und dadurch kann ich mir diesen Dip, den du angesprochen hast, durchaus vorstellen. Das ist für mich vollkommen okay, vollkommen normal. Aber ich glaube, es wird nicht die Dividende betreffen. Da wird er sich jetzt, glaube ich, ins eigene Knie schießen, weil im nächsten Jahr soll es ja wieder gut aussehen. Und warum greift man dann an diese Sache? Also im Moment denke ich mal, im letzten Jahr habe ich hier steht so 133%, waren wir letztes Jahr auf den Gewinn gesehen. Okay, einmalig, jetzt sind wir schon bei über 80. Also wir sind schon zurückgekommen. Und im nächsten Jahr, oder auch wenn man sich den Free Cashflow anschaut, sieht es deutlich besser aus. Also
das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, weil das ist eine Aktie, wenn wir ehrlich sind, die wird gekauft wegen der Dividende. Die kauft man jetzt nicht, weil das das geilste Geschäftsmodell der Welt ist. Und
wegen dem Truthähn.
Ja, genau, unfassbar zukünftig ist, sondern da kann man eher schon ein bisschen skeptisch sein, dass man sagt, ja, so abgepacktes Fleisch und solche Sachen, ob das etwas ist, was so zukünftig ist. Aber Buffett hat es mal gesagt, da ist halt auch was dran. Der hat gesagt, wenn wir uns wirklich langfristig anschauen, wie die Menschen mit ihren Gewohnheiten umgehen, dann ändern sie ihre Gewohnheiten doch wirklich nicht so, wie wir das glauben, auch wenn solche Trends da sind und was weiß ich. Es kann sich vielleicht mit GLP und so weiter, mit diesem ganzen Kram, WeGovy und so ändern. Aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube auch auf gar keinen Fall, dass die Dividende hier angegriffen wird. Vor allem, weil man sie sich leisten kann und der Free Cashflow irgendwann deutlich mehr sein wird und man da mehr zur Verfügung hat. Ich denke eher, dass man dann weniger Schulden zurückträgt und keine Aktienrückkäufe macht. Man hat ja auch hier in letzter Zeit keine Aktienrückkäufe gemacht. Aber das glaube ich auch schon eher nicht. Welche Aktie ich vielleicht als Spekulation noch interessant finde, das ist für mich aber wirklich eine Spekulation, das ist eine kleine Position, auch keine Dividende in dem Fall, aber man wächst hier schon deutlich mehr als die anderen Aktien, damit hat man natürlich auch ein deutliches Risiko, ist On Holding AG, hab ich schon mal angesprochen, das ist für mich eine Aktie, die ich so zwischen, um die 24 Euro wirklich interessant finde und da auch stückweise aufgestockt habe. Und in der Tat ist es bei mir so, dass ich genau diese Aktien auch aufgestockt habe, die ich gerade angesprochen habe. Also eine Novo Nordisk, eine PepsiCo und auch eine On Holding AG und vor kurzem auch noch eine Zoetis aufgestockt habe. Und sonst habe ich da eher in letzter Zeit die Füße stillgehalten und Cash beiseite gelegt.
Ja, ich habe noch ein paar andere. Ich habe, wie gesagt, meine Liste der Verkäufe ist deutlich länger.
Ja.
Bei meinen Käufen ist Zoetis auch dabei. Da konnte man auch gut im Chart sehen, dass sie in so einer engen Range unterwegs sind, was ich eigentlich ganz gut finde. Und dort versuche ich dann natürlich immer, wenn sie nochmal dippen sollte, zuzugreifen. Wenn die Range so, ich glaube zwischen 80 und 72 Dollar irgendwo lag, die muss man jetzt nicht für 80 kaufen. Klar, dann warte ich halt und kaufe sie für 72. Aber ansonsten bin ich bei mir in diesem Jahr netto sehr cashlastig. Also ich habe mehr verkauft, als ich gekauft habe. Das heißt, meine Liquidität steigt eher. Und ja, für mich ist der Markt in Summe einfach unattraktiv. Ich will jetzt auch nicht nur noch Lebensmittelaktien kaufen oder sowas. Ja. Sondern ich möchte natürlich dann auch wieder, wenn der Markt in der Breite mal endlich wieder kaputt geht, dann auch wieder von mir aus Ölwerte und alles solche Sachen kaufen, ja.
Also ich finde auch, wie du gesagt hast, 72 bei Zoetis ist in der Tat für mich auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, langfristig gesehen ist es auch jetzt nicht so relevant, wenn man ganz langfristig denkt. Aber 72 ist für mich auch, die Unterstützung liegt bei 71,86. Und jetzt hat es mal auch gerade gegen Widerstand gelaufen, wenn man so ein bisschen charttechnisch reingeht. Das mache ich ja nicht sonderlich viel, aber das kann man sich schon mal anschauen. Und da die 71,86 in US-Dollar sind für mich auch interessant. Und es kann sein, dass es da nochmal runtergeht. Da war man jetzt wirklich oft. Da waren wir schon im Juli.
Ja, Monate.
Und wann waren wir da auch? Im Mai war es mal auch da in der Nähe. Ja, man ist natürlich in einem Abwärtstrend. Das ist weiterhin so. Aber für mich sind so, dieser Einstiegspunkt ist schon interessant.
In dieser Range waren jetzt auch die letzten Quartalszahlen. Also du siehst, da gab es jetzt auch keine große Überraschung mehr, sondern es geht halt mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und wir müssen auch sagen, es soll jetzt kein Trading sein. Also 71,50 oder 56 spielt eigentlich keine Rolle. Wir wollen ja versuchen, einen langfristigen Ansatz zu fahren. Schaut euch die Bewertung an, wie wir es gerade bei Hommel zum Beispiel gesagt haben. Schaut euch die Mehrjahresbewertungszonen an. Und dann seht ihr, dass solche Unternehmen einfach auf einem Niveau sind, auf dem sie schon viele, viele Jahre nicht mehr waren. Und Zoetis ist leider ein Wert, der war immer teuer, immer hoch bewertet. Und ich denke mal, so eine Chance bekommt man nicht oft.
So sieht's aus. Und ich denke, damit sind wir bei der ersten Folge nach der Pause ganz gut angekommen. Ich denke, ihr habt hier ein bisschen was Interessantes dabei gehabt. Sagt auf jeden Fall nochmal, schreibt in den Kommentaren Themen, die euch interessieren. Am besten wirklich in die Kommentare, nicht uns privat schreiben. Ich kriege so viele private Nachrichten über Instagram, die kann ich schon nicht mehr beantworten. Könnt ihr natürlich trotzdem versuchen, aber in die Kommentare wäre tipptopp und sagt gerne, wie ihr die Folge fandet, lasst ein Like da für uns, teilt die Folge gerne und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Oder Alex?
Ja, wäre gut, dass wir das bald mal wiederholen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald.
Mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.